SRF 3.
Ein Schnitt. Der Konzern GE baut in der Schweiz 1400 Stellen ab. Welche Standorte und Sparten sind betroffen? Medienhochzeit. Die NZZ und AZ-Medien legen ihre regionalen Zeitungen und Sender zusammen. Wie sieht die Schweizer Medienlandschaft neu aus? Ein Schuldspruch. Ein Grenzwächter ist laut Urteil mitschuldig am Tod eines ungeborenen Flüchtlingsbabys. Welche Lehren zieht man aus dem Fall? Antworten im Info 3, heute mit Isabel Meissen. Die Zahl in den letzten Push-Meldungen, sie ist beachtlich. Weitere 1400 Stellen will der US-Konzern General Electric in der Schweiz abbauen. Der Plan war schon vor Wochen durchgesickert, weil er aber Teil einer konzernweiten Restrukturierung war, hat sich die offizielle Kommunikation bis heute verzögert. Jetzt weiß man also mehr. Wirtschaftsredaktor Lorenzo Bonatti, wie sieht dieser Restrukturierungsplan genau aus?
Ja, betroffen ist die Energiesparte. General Electric streicht hier europaweit 4.500 Jobs. Die Schweiz trifft es am härtesten, genauer den Kanton Aargau. Hier stellt der US-Konzern Gasturbinen her für die Stromerzeugung. Binnen 2 Jahren fallen hier nun 1.400 Stellen weg. Die Fabriken in Birr und Oberentfelden bleiben aber erhalten. Das zumindest ist ein kleiner Erfolg, den die Aargauer Regierung verbuchen kann. Der Stellenabbau bei General Electric ist Teil einer größeren Schrumpfkur. Diese hat der neue Konzernchef John Flannery angestoßen. Er will zum einen unrentable Geschäftsbereiche abstoßen und er will generell die Kosten herunterfahren um mehr als $2 Milliarden pro Jahr.
GE hat das Energiegeschäft von Alstom ja erst vor 2 Jahren übernommen und seither gab es schon 3 Abbaurunden. Wo liegt denn genau das Problem?
Das Problem liegt darin, dass das Energiegeschäft allgemein eine Krise durchläuft. Die Strompreise sind im Keller, das heißt, es wird praktisch nicht investiert. Und wenn dann mal investiert wird, ist es vor allem in Zukunftstechnologien wie Windkraft und Photovoltaik. Gaskraftwerke dagegen gelten primär als Übergangslösungen für Schwellenländer und dort bezieht man die Turbinen lieber aus dem billigen China als aus der teuren Schweiz. Das heißt konkret, dass die Fabriken im Aargau zu wenig ausgelastet sind, die Maschinen stehen still und um diese Überkapazitäten abzubauen, greift General Electric jetzt zum Rotstift. Vergleichbar übrigens mit dem Schritt des Konkurrenten Siemens, der baut im Energiebereich ebenfalls massiv Stellen ab.
Informationen aus der SF-Wirtschaftsredaktion. Die Reaktionen waren teilweise harsch zum Entscheid von US-Präsident Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen. Jetzt meldet sich offiziell auch die Schweiz zu Wort. Daniela Püntener in der Nachrichtenredaktion.
Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen sei ein Hindernis für den Frieden zwischen Palästinensern und Israelis. Das schreibt das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, EDA, zum Entscheid, den US-Präsident Donald Trump gefällt hat. Die Schweiz erinnere daran, dass der Entscheid der USA keinen Einfluss auf internationales humanitäres Völkerrecht habe, das in bewaffneten Konflikten gilt. Da es kein internationales Abkommen gebe, behalte die Schweiz seine Botschaft in Tel Aviv. Das Bankgeheimnis im Inland soll nicht gelockert werden. Der Nationalrat beauftragt den Bundesrat, das Steuerstrafrecht nicht zu verschärfen. Der Entscheid fiel im Sinne des Bundesrats aus. Finanzminister Ueli Maurer sagte, das diene einer Frontbereinigung. Die ursprünglich vorgesehene Revision des Steuerstrafrechts sei ohnehin nicht mehrheitsfähig. Und wir bleiben noch gleich beim Parlament. Dort hat der Ständerat entschieden, dass die Masseneinwanderungsinitiative der SVP nicht rückgängig gemacht werden soll. Der Ständerat lehnt es, wie zuvor der Nationalrat, ab, den Initiativtext aus der Verfassung zu streichen. Das verlangt die sogenannte RASA-Initiative. Beide Räte empfehlen die Initiative zur Ablehnung. Auch einen Gegenvorschlag soll es nach dem Willen der Räte nicht geben. In der türkischen Hauptstadt Ankara hat der Prozess gegen Selahattin Demirtas begonnen. Der Chef der pro-kurdischen Partei HDP war ein politischer Gegner des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und leistete Widerstand gegen dessen Präsidialsystem. Er wurde vor mehr als einem Jahr verhaftet. Die Anklage fordert nun 140 Jahre Haft für Demirtas, unter anderem wegen Gründung und Führung einer Terrororganisation und Volksverhetzung. Die HDP teilte mit, dass sich die Vorwürfe auf politische Ansprachen von Demirtas bezügen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.319 Punkten plus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 16,79 gehandelt, der Dollar zu 99 Rappen 15. Das Wetter. Am Nachmittag ist es verbreitet sonnig. Der Nebel im Norden löst sich allmählich auf. Morgen fällt im Norden zeitweise Niederschlag bei 2 bis 5 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt bis am Abend in tiefe Lagen. Im Süden ist es teilweise sonnig bei 7 Grad.
Mittag.
In unserer modernen Welt gibt es immer weniger unabhängige einzelne Zeitungen, Radio- und Fernsehsender. Das Phänomen heißt Medienkonzentration und in der Schweiz steht die nächste Stufe an. Die NZZ und die AZ-Medien schließen ihre Regionalmedien in einem neuen Unternehmen zusammen. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi, was bedeutet das für die Leserschaft?
Das ist eben noch nicht klar, das ist die große Frage und darüber steht nichts in der Medienmitteilung, die heute Morgen verschickt wurde. Im Moment findet eine Medienkonferenz statt und da sollte auch darüber informiert werden, wie unabhängig werden die einzelnen Titel bleiben. In der Themenwahl, in der Gestaltung, im Kommentieren auch von Themen. Klar ist, es gibt einen publizistischen Leiter für diese ganzen Regionalzeitungen, das ist Pascal Hollenstein von der NZZ-Seite. Wichtig ist auch zu wissen, dass die neue Zürcher Zeitung selber eigenständig bleibt, die ist nicht Teil dieser Kooperation. Aber trotzdem stellt sich schon die Frage, bei all diesen Kooperationen wird es zum Beispiel so etwas Ähnliches geben, wie das Tamedia macht, dass sie den Tagesanzeiger, Bund, Berner Zeitung und ihre Regionalzeitungen in der Romandie mit einem gemeinsamen Mantelteil bestreitet, also Inland, Ausland, Wirtschaft wird dann gemeinsam gestaltet. Da besteht einfach die Gefahr, dass dann die Vielfalt an Themen, an Blickwinkeln auch eingeschränkt wird. Aber das ist natürlich eine Sparmöglichkeit und das ist wichtig für die Medienhäuser in dieser Zeit.
Die Verlage wollen, so schreiben Sie, mit diesem Schritt ihre Unabhängigkeit sichern, ihre Finanzierung. Wird die Rechnung für Sie aufgehen?
Ja, Sie müssen es auf jeden Fall versuchen. Der Hintergrund ist ja, dass die Werbung und das Publikum weggehen von der Zeitung und hin in Richtung Online-Medien. Und es ist schwierig, online Werbeeinnahmen und Publikumseinnahmen zu generieren. Die Medienhäuser müssen viel Geld in die Digitalisierung stecken. Die müssen neue Projekte entwickeln, wie sie an die Leser herankommen, wie sie an die Werbeeinnahmen herankommen. Und wenn sie da gemeinsam arbeiten können, da sind sie natürlich stärker. Da können sie gemeinsam solche Projekte entwickeln, mal etwas versuchen, das scheitert, vielleicht etwas anderes versuchen. Hier glaube ich, dass ein Zusammengehen etwas bringt. Wo ich skeptisch bin, ist bei der Werbevermarktung. Da denke ich nicht, dass die Werbung zurückkommt, ob man nun gemeinsam auftritt oder einzeln. Die Werbung versucht einfach immer mehr direkt vom Hersteller zu den Kunden zu gelangen, über Google oder Facebook, aber gar nicht mehr über die Medienhäuser.
Wer steht genau hinter der NZZ-Mediengruppe und den AZ-Medien?
Ja, ist interessant, das sind beides klar freisinnige, liberale Kreise. Das wird auch in der Medienmitteilung betont. Man passe gut zusammen, auch von diesem Weltbild her. Die NZZ-Mediengruppe, die ist ja in Zürcher freisinnigen Kreisen, gehörte es lange Zeit zum guten Ton, eine NZZ-Aktie zu haben. Die Aktie ist nicht frei an der Börse handelbar. Der Verwaltungsrat kann einen Aktionär ausschließen, wenn der nicht FDP-Mitglied ist oder sich ausdrücklich zum liberalen Gedankengut bekennt. Und niemand kann mehr als 1% des Aktienkapitals halten. Also das ist wirklich eine Aktiengesellschaft, die ganz klar im freisinnigen Bürgertum verankert ist. Auch wenn es heute zunehmend Investoren mit finanziellen Interessen gibt, die Druck machen, dass auch die Rendite bei der NZZ besser werden sollte. Und die AZ-Medien, die ist seit Jahrzehnten im Besitz der Familie Wanner in Baden. Das ist eine freisinnige Familie und der jetzige Inhaber und Verleger Peter Wanner ist FDP-Mitglied, man sagt ihm aber Sympathien für die Grünliberalen nach, obwohl er Porsche fährt.
Ein kurzer Blick noch auf das Schweizer Mediensystem aus der Vogelperspektive. Welches sind die größeren Akteure? Wie verteilt sich jetzt die Medienmacht in unserem Land?
Ja, wir haben nun noch drei große Akteure im tagesaktuellen Informationsjournalismus neben der SRG, zu der ja auch Radio SRF gehört. Das sind Ringier mit dem Blick. Das ist dann Tamedia mit 20 Minuten, Tagesanzeiger, Bund, Berner Zeitung und vielen Zeitungen auch in der Suisse Romande. Und jetzt diese neue Achse NZZ AZ. Bundesnetzgesellschaft, drei große Player im Medienbereich neben der SRG. Das kann schon ein Problem werden, wenn die Eigentümervielfalt weiterhin schwinden würde. Aber mein Eindruck ist, dass jetzt vorerst das Ende der Fahnenstange erreicht ist und diese Medienkonzentration, dass der Markt sozusagen arrondiert ist für die nächsten Jahre jedenfalls. Allenfalls ist noch denkbar, dass die Basler Zeitung und die Südostschweiz ihre Kooperation noch vertiefen werden.
Vielen Dank, Klaus Bonanomi. Und jetzt ein Blick auf die Straße. Vorsicht in der Region Zürich. Auf der A3 Richtung Zürich befindet sich zwischen der Verzweigung Reichenburg und Lachen ein Schwan auf der Fahrbahn.
Info 3 Mittag.
Trägt ein Schweizer Grenzwächter eine Mitschuld daran, dass eine schwangere Flüchtlingsfrau aus Syrien 2014 ihre Tochter tot geboren hat? Ja, heißt es nun im Gerichtsurteil. Andrea Jacki hat die Einzelheiten.
Passiert ist es im Juli 2014. Schweizer Grenzwächter sollten eine Gruppe syrischer Flüchtlinge zurück nach Italien führen, darunter eine Familie mit einer schwangeren Frau. In Brieg musste die Gruppe länger warten. Die schwangere Frau klagte über Schmerzen, schließlich blutete sie sogar. Ihr Ehemann versuchte mehrmals, den Grenzwächtern mitzuteilen, dass es ihr schlecht geht. Dennoch handelte der dienstoberste Grenzwächter nicht. Seine Untätigkeit hat ihm das Militärgericht heute nun zur Last gelegt. Er habe nie persönlich bei der Syrierin in deren Zelle auf dem Grenzwachtposten in Brieg vorbeigeschaut und er habe keine medizinische Hilfe veranlasst. Erst als die Flüchtlinge in den Zug eingestiegen sind und der Angeklagte beobachtet habe, dass die Frau von ihrem Mann getragen werden musste, erst dann habe er gehandelt. Er hatte die italienische Polizei in Domodossola informiert. Dort wurde die Frau hospitalisiert. Das Baby kam tot zur Welt. Der Angeklagte habe den Zeitplan für die Rückführung vor das Wohl von Mutter und Embryo gestellt, befanden die Militärrichter. Er habe sich deshalb des versuchten Schwangerschaftsabbruchs und der fahrlässigen Körperverletzung schuldig gemacht, befanden die Richter. Mildernd für das Strafmaß wirke sich der einwandfreie Leumund und das sonst gute Arbeitsverhalten des angeklagten Grenzwächters aus. Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt, bedingt. Zuzüglich muss er 9.000 Franken bezahlen, auch das bedingt. Lässt sich der Angeklagte in den nächsten 2 Jahren nichts zu Schulden kommen, muss er also weder ins Gefängnis noch die Geldstrafe bezahlen. Der Verteidiger des Angeklagten, Franz Müller, kann das Urteil nachvollziehen.
Es sind sehr viele Annahmen getroffen worden, auch vom Gericht, die wir noch einmal näher überprüfen werden und uns Zeit dafür nehmen, das Urteil näher zu studieren.
Und dann wird entschieden, ob sein Mandant dagegen appelliere. Die Rechtsvertreterin der syrischen Familie, Dina Revel, ist nicht zufrieden.
Ich bin ehrlich gesagt enttäuscht. Er wurde lediglich wegen versuchter Schwangerschaftsabbruch verurteilt. Ich habe mir aufgrund eigentlich der Akten mehr erhofft, dass er wegen versuchter Tötung des Kindes verurteilt wird.
Auch die Verteidigung zieht einen Weiterzug des Urteils in Betracht.
Andrea Jacke hat berichtet und der tragische Fall hat im Grenzwachtkorps Fragen aufgeworfen. Die Ausbildung sei ein ständiger Prozess, sagt Ausbildungsleiterin Pia Elia gegenüber Radio SRF.
Wir beurteilen die Situationen, die sich stellen und die geänderten Rahmenbedingungen und bringen dann dies in unsere Ausbildung ein. Das Thema Migration beispielsweise, was uns in den letzten Jahren vermehrt auch beeinflusst hat, haben wir verschiedene Anpassungen gemacht. So bilden wir jetzt unsere Grenzwächter auch im Bereich Gesprächsführung noch vertiefter aus. Oder wir haben das Thema interkulturelle Kompetenz in unsere Module eingebettet.
Pia Elia, Ausbildungsleiterin im Grenzwachtkorps. Das war Info 3. Im Studio heute waren Julia Williner und Isabel Meissen.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.